Lass uns kurz beten. Jesus, wir bitten dich, dass du jetzt dein Wort segnest für uns, dass wir hören, was du zu sagen hast, dass wir es auch verstehen, all die Bilder, die wir lesen, die Zeichen. Hilf du uns, dass wir die Zeichen verstehen, dass wir begreifen, was du uns vor Augen führen willst, Herr. Und ja, bitte, lehre du uns durch deinen Heiligen Geist, jeder von uns, wenn wir lesen, wenn wir hören, dann sprich du, Herr, in unsere Herzen hinein und lehre du uns. Ja, wir danken dir, dass du hier bist. Wir wollen dir alle Ehre geben und wollen, ja, sitzen hier, weil wir von dir lernen wollen. Wir bitten dich, dass du uns lehrst, uns wahrhaftig lehrst, nicht nur unseren Kopf, sondern unser Herz. Dass du uns reinigst durch dein Wort, dass du uns bewegst zur Umkehr, dass du uns stärkst im Glauben und Vertrauen auf dich, Jesus. Danke, dass du hier bist durch deinen Geist. Wir lieben und verehren dich, Herr. Amen. Okay, wir sind in der Offenbarung, Kapitel 12. Wir haben die sieben Posaunen gesehen, beziehungsweise wir sind eigentlich noch in Kapitel 11. Wir haben uns mit den zwei Zeugen auseinandergesetzt. Wir steigen ein in Kapitel 11, Vers 14. Genau. Braucht noch jemand eine Bibel? Haben alle. Da steht, das zweite Wehe ist vorüber, siehe, das dritte Wehe kommt bald. Es gibt so einen Ablauf von verschiedenen Symbolen. Wir haben zuerst von den sieben Siegeln gelesen. Wir haben von den sieben Posaunen gelesen. Die sechste Posaune ist erklungen. Dann gibt es so einen Einschub. Und hier wird sozusagen der Faden wieder aufgenommen von Kapitel 9, Vers 12. Das eine Wehe ist vorüber, siehe, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen. So wird uns klar gemacht, dass hier an diesem Punkt, wo in der Mitte der Trübsalzeit die zwei Zeugen von dem Antichristen getötet werden und dann dieses Wunder geschieht, dass sie auferstehen und in den Himmel hinauf steigen. Und dieses große Erdbeben geschieht in Jerusalem, dass das zweite Wehe, dass es damit vorüber ist. Aber es kommt noch ein drittes Wehe. Und wehe, 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 na, wenn ich auf das Ende sehe. Also mit jedem Wehe nimmt die Intensität der Warnung zu. Und auch dieses Erdbeben, wie wir gesehen haben, hat Menschen dazu gebracht, Gott die Ehre zu geben. Menschen haben sich bewegen lassen durch diese Erschütterung. Und so ist es in unserem Leben. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. So ist es oft leider Gottes in unserem Leben. Erst wenn ein richtiges Erdbeben in unser Leben kommt, werden wir wach und erkennen, dass wir auf dem falschen Weg sind. Erkennen wir, dass wir umkehren müssen. Und hier ist es, das zweite Wehe. Wir haben mit unseren Kindern, als sie klein waren, damit sie lernen, wann die Grenze ist, haben wir in unserer Erziehung, wie das in jeder gesunden Erziehung geschieht, dem bunten Treiben, will ich es jetzt mal nett nennen, eine Grenze zu setzen, Denn das bunte Treiben, wissen wir, führt am Ende in die Zerstörung. Das Fleisch des Menschen, getrieben von der Macht der Sünde, führt dazu, dass wir uns selbst und das Leben um uns herum zerstören. Zerstören können wir sehr gut, wir Menschen. Und deswegen ist es wichtig, in der Erziehung Grenzen zu setzen. Das sagt jeder vernünftige Erzieher, wird einem das sagen. Und Grenzen, Geschwister, und wenn ich das jetzt hier über den Äther sende, dann begebe ich mich vielleicht in Gefahr, aber jede Grenze hat mit Gewalt zu tun. Die Grenze, die du setzt einem Menschen, einem anderen Menschen, ist eine Gewalt, die von außen an ihn herantritt. Na, wenn ich ein Haus baue, dann baue ich Mauern auf. Und wenn ich in meiner Freiheit als Mensch denke, ich müsste irgendwie, ich möchte von dem Raum innen nach draußen gehen, aber ich möchte mich nicht an das Gebot halten, durch die Tür zu gehen, sondern ich möchte jetzt durch diese Mauer da durch, dann kann ich dagegen anrennen und mit dem Kopf gegen die Wand rennen, dann erlebe ich diese Wand als Gewalt. Sie tut mir weh, die Wand, die böse Wand, und ich trete die Wand, ne, das machen Kinder doch, ne? Böse Wand. Sie hat mir wehgetan. Das ist die Grenze, die mir gesetzt ist, und ich versuche sie zu durchbrechen. Ich komme nicht durch. Ich tue mir dabei weh und ich gebe dieser Wand die Schuld, anstatt die Schuld bei mir selbst zu suchen und umzukehren. Wenn ich vielleicht ein bisschen vernünftiger geworden bin, dann habe ich dieses Einlenken, diese Einsicht. Aha, das lag an mir. Ich bin so blöd gewesen und dachte, ich könnte hier durch die Wand gehen. Aber das kann ich gar nicht. Und das ist Erziehung. Deswegen ist jede Erziehung, die Grenzen setzt, auch Gewalt. Deswegen gibt es das nicht, was unser Gesetzgeber uns aufgetragen hat, dass wir unsere Kinder gewaltfrei erziehen sollen. Das geht nicht. Wir werden immer in irgendeiner Form Gewalt anwenden. Sei es, dass du deinem Kind sagst, das darfst du nicht. Allein schon das Nein ist eine Gewalt. Und natürlich hat der Gesetzgeber etwas Bestimmtes gemeint damit. Und das ist auch richtig, dass wir unsere Kinder nicht vergewaltigen, dass wir sie nicht unseren Mutwillen mit ihnen treiben, dass wir nicht unseren Zorn an ihnen auslassen, dass wir sie nicht verprügeln, dass wir nicht aus unserer Hilflosigkeit sie fertig machen und kaputt machen, dass wir auch bedenken, nicht nur Grenzen ziehen ist wichtig, nein, auch fördern, Freiräume eröffnen ist wichtig. Perspektiven aufzeigen, stärken, ermutigen, all diese Dinge gehören zur Erziehung. Aber eine gewaltfreie Erziehung im weiten Verständnis des Sinnes, und das müssen wir, dieses weite Verständnis müssen wir haben, das gibt es nicht. Oder es ist keine Erziehung mehr. Warum sage ich das? Weil das hier immer noch, obwohl es schon der Zorn Gottes ist, der ausgegossen wird über die Erde, immer noch etwas in diesem Zorn Gottes drin ist, das nicht einfach nur Strafe ist für begangenes Unrecht, nicht nur Strafe für Sünde, sondern immer noch das Ziel hat, etwas zu erreichen, nämlich Umkehr zu bewirken. Und wenn ein Kind nicht einsichtig ist darin, dass du ihm gut zuredest und sagst, komm, ich habe Abendessen vorbereitet, steht lecker auf dem Tisch, komm doch schnell zum Abendessen. Ich spiele noch. Nein, jetzt ist die Zeit, komm rein, es wird schon dunkel. Aber es ist doch so schön. Komm jetzt rein. Nö, ich komm nicht. So, was machst du? Wendest du Gewalt an oder wendest du nicht Gewalt an? Du kannst sehr unterschiedlich Gewalt anwenden. Du kannst ein unterschiedliches Maß angeben. Für unsere Kinder war es klar, wenn sie bestimmte Grenzen überschritten hatten, dann gab es, na, als sie klein waren, gab es tatsächlich auch in bestimmten Situationen, wenn du das nicht tust, dann gibt es einen Klaps auf den Pulter. Das tut weh. Das erste Mal wussten sie es noch nicht, aber als sie es dann gelernt haben, dann haben sie gewusst, das will ich nicht. Und dann haben wir ein Spielchen gemacht. Nein, kein Spielchen. Es war, wir haben ihnen Gnadenfrist gegeben. Ja, wir haben die Grenzen weit gesteckt. Wir haben gesagt, okay, also, du hast 3 Chancen. Ja? 1, 2, Popoklatsch bei 3. Wehe. Es ist vollendet. Dann gibt es kein Zurück mehr, Geschwister. Es gibt diesen Point of No Return. Davon spricht die Bibel ganz klar. Weißt du, wann der Point of No Return in deinem Leben ist? Die Bibel sagt ganz klar, dem Menschen ist das Gesetz, einmal zu sterben, dann das Gericht. Bist du umgekehrt oder hast es weitergetrieben? Und ich spreche hier nicht von Religiosität. Ich spreche nicht davon, dass man irgendwie zu einer Kirche geht und ab und zu mal in der Bibel liest und auch mal ein frommes Gebet zum Himmel schickt. Sondern es geht um die Herzensumkehr. Bin ich zu Gott umgekehrt aus meiner Sünde? Gott ist da eisenhart in seiner Grenzziehung. So hart wie eine Mauer, eine Steinmauer. Wir mögen das nicht gerne lesen, aber es ist, steht im Neuen Testament. In diesem lieben, guten, gnädigen Neuen Testament. Dasselbe wie im Alten. Vielleicht sogar noch schlimmer. Zum Beispiel in 1. Korinther 6. Vers 9 bis 11. Oder wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht. Weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder, noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Und das sind manche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Was bedeutet die Rechtfertigung, von der Paulus hier spricht? Es bedeutet, dass wir nicht aufgrund unseres guten Tuns und noch nicht mal aufgrund unseres guten Willens gerettet werden. Einzig aufgrund dessen, dass Gott sich erbarmt hat und seinen Sohn, Jesus Christus, an unserer Stelle ans Kreuz von Golgatha hat nageln lassen. Aufgrund dessen, dass Jesus für uns gestorben ist. Aufgrund des Namens unseres Herrn Jesus Christus, Gott rettet, weil Gott uns gerettet hat, sind wir abgewaschen, sind wir geheiligt, sind wir gerechtfertigt worden. Das ist Fakt. Heißt das, wir können so weitermachen wie vorher? Nein, natürlich nicht. Hier steht, das sind manche von euch gewesen. Wir sind's nicht mehr. Das ist nicht mehr unsere Identität. Meine Identität ist nicht mehr ein Unzüchtiger zu sein. Sexuelle Ausschweifung ist nicht mehr meine Identität. Pornografie ist nicht mehr meine Identität. Das ist mein Alter, mein altes Ich, das gekreuzigt wurde auf Golgatha. Das ist nicht mehr meine Identität. Und wenn ich darin leben sollte weiterhin, dann lebe ich in der falschen Identität. Und je länger ich darin lebe, desto mehr wird es wieder zu meiner Identität. Deswegen warnt Paulus hier die Gemeinde. Das ist hier nicht ein Theoriespiel. Paulus wiederholt es auch im Galaterbrief. In Kapitel 5 sagt er es genauso. Da ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Die Werke des Fleisches sind offenbar. Alle, die darin leben, werden das Reich Gottes nicht erben, sagt er. Alle, die das tun, die darin leben, werden das Reich Gottes nicht erben. Das heißt, das ist eine wichtige Angelegenheit, die Sache mit der Umkehr. Wenn wir mit der Sünde spielen, wenn wir denken, ist ja nicht so schlimm, Jesus ist ja für mich gestorben, dann sind wir auf dem Holzweg. Wir folgen einer Lüge. Die Wahrheit ist, ja, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt, wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du heute hier sitzt und sagst, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, Vater, bitte vergib mir. Wenn du das Abendmahl nimmst und sagst, Jesus, dein Blut brauche ich, dass du mich reinigst. Danke, Herr, dass du deinen Leib zerbrochen hast für mich. Wenn du hier sitzt mit dieser Herzenshaltung, sagt Jesus, du bist abgewaschen, du bist geheiligt, du bist gerechtfertigt. Sei getrost, sei ermutigt, mein Kind. Du bist kein Sünder mehr. Du bist geheiligt. Du bist kein Sünder mehr. Das ist nicht mehr deine Identität. Aber wenn du mit der Gnade spielst, wenn du sagst, ja, ich glaube ja an Jesus, dadurch bin ich gerettet und das bisschen Sünde verzeiht der liebe Gott mir ja, dann bist du auf dem Holzweg. Und ich sage dir, das ist eine Dynamik. Wenn du dieses bisschen Sünde in deinem Leben duldest und es schönredest und nicht davon um, dann rutschst du immer tiefer hinein. Du rutschst immer tiefer in die Sünde hinein, bis du am Ende vollkommen davon gefangen bist. An bestimmten Stellen sagt uns die Bibel, dass es Menschen gibt, die an Jesus Christus glauben, die Kinder Gottes sind, die aber aufgrund dieser Dynamik gefangen worden sind vom Satan, um seinen Willen zu tun. Willst du ein Werkzeug des Satans sein? 2. Timotheus, Kapitel 2. Am Ende steht das. Also die Sache mit der Sünde, das ist kein Spiel. Das ist tödlicher Ernst. Und wir haben diese Gnadenfrist. Wisst ihr, Gott hat uns ein ganzes Leben geschenkt zur Umkehr. Er hat uns ein ganzes Leben geschenkt, dass wir auf ihn hin leben und dass wir für und mit ihm leben. Er hat uns nicht erlöst, damit wir so weitermachen wie vorher, sondern er hat uns erlöst, damit wir ein befreites, von der Sünde befreites Leben führen können. Also das dreifache Wehe ist auch in der Offenbarung, wir sehen das, in dieser Zeit des Zornes, in der Zeit der Bedrängnis, die auf uns zukommt, diese Tage werden kommen. Vielleicht erleben manche, die heute leben, diese Zeit, werden durch diese Zeit hindurchgehen. Und Gott schenkt ihnen sogar in dieser Zeit, wo sein Zorn, wie gesagt, ausgegossen wird auf diese Erde, ihnen die Möglichkeit umzukehren. Aber je mehr es aufs Ende zugeht, desto strenger, desto klarer, desto deutlicher wird das Wort Wehe. Okay, zurück in Offenbarung 11. Und der siebte Engel posaunte, also die Posaunen, die sieben Posaunen, es vollendet sich. Mit der siebten Posaune, jetzt ist Schluss. Jetzt ist es erreicht. Wir werden sehen, nein, es ist noch nicht so. Ein Wehe kommt ja noch. Das ist einerseits schlimm, weil man ahnt, okay, das wird noch schlimm enden, es wird ja noch heftiger werden, als es jetzt schon ist. Das andere ist aber, ja, es ist eigentlich noch eine Gnadenfrist. Aber wir werden sehen hier in diesen letzten sieben Jahren mit diesen drei Wehen, je länger du dich davor drückst, umzukehren, je länger du es verweigerst, je länger du dich verhärtest, desto schwieriger wird es zur Umkehr zu kommen. So sehen wir es auch bei dem Pharao, bei den 10 Plagen, die über Ägypten gekommen sind. Wir lesen, dass das Herz, dass der Pharao sein Herz verhärtete. Wir sehen, dass sein Herz verhärtet wurde. Und am Ende sagt Gott, okay, gut, ich überlasse der Verhärtung deines Herzens seinen Raum. Es steht sogar, dass Gott sein Herz verhärtete. Und ich glaube, dass es in dem Sinne gemeint ist, dass er gesagt hat, okay, dann mach mal. Und das sehen wir auch in dieser Zeit. Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt verhärtet gewesen sind, sie werden am Ende verhärtet bleiben, je so stark auch das Erdbeben sein wird, was sie rüttelt und schüttelt. Gott möge uns schenken, dass wir, wenn es rüttelt und schüttelt in unserem Leben, dass wir hören, dass wir bereit sind, umzukehren, dass wir unser Herz nicht verhärten. Für seine Stimme, die eine Stimme der Liebe ist, komm doch zurück, mein Kind. Komm doch zurück in meine Gemeinde, in die Liebesbeziehung zu mir. Wie Jesus an die sieben Gemeinden gesagt hat, oder am Anfang der Offenbarung. Ja, wunderbar, aber du hast die erste Liebe verlassen. Und dann bei anderen Gemeinden, und wir haben gesehen, dass es auch eine Zeit der Gemeinden sind, na, wo ja eher ein Abstieg zu verzeichnen ist, wenn wir in die Kirchengeschichte zurückblicken. Wir sehen immer wieder, Gemeindebewegungen fangen gut an und dann, Paulus sagt es so, wenn wir im Geist angefangen haben, wollen wir doch nicht im Fleisch vollenden. Er ruft uns immer wieder, schüttelt uns. Und hier kommt jetzt die siebte Posaune. Und der siebte Engel posaunte und es geschahen laute Stimmen im Himmel und die sprachen, das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist hier sozusagen schon die Siegesfeier im Vorhinein. Das Spiel läuft noch, aber man ist sich seines Sieges gewiss. Ich weiß nicht, wer Olympia guckt, wer sportbegeistert ist. Ich nehme das nur so nebenbei wahr. Früher war ich ein bisschen doller dahinterher. Jetzt hat wieder eine Olympia Gold gewonnen, die Laura Dahlmeier. Niemand kann sie stoppen. Sie ist so eine super Biathletin. Und die ist einfach so cool am Schießstand. Die trifft alles, egal wie kalt es ist oder was für ein Wind weht. Sie hat immer genau das richtige Gespür dafür und die hat die Ruhe weg. Und dann ist sie so eine Ausdauerathletin und die powert. Und was weiß ich, in ihren Ferien geht sie dann noch in den Anden bergsteigen, 6000 Meter Berge erklimmen oder was weiß ich. Und so ein ganz liebes, nettes, bodenständiges Mädchen. Und dann jetzt beim letzten Rennen, sie hat sich echt voll verausgabt, hinterher konnte sie keine Medientermine, aber sie war sich des Sieges sicher und auf der letzten Bahn, sie holt sich die Fahne und sie wedelt die Fahne, während sie ins Ziel rein skatet, so ganz ruhig und entspannt. Der Sieg ist schon gewiss, sie ist noch nicht durch. Wenn sie jetzt zusammenbrechen würde, irgendwie einen Herzinfarkt kriegen würde, umkippen würde, hätte sie das Rennen nicht gewonnen. Aber sie feiert schon. Alle feiern mit. Ja, es ist schon soweit. Die siebte Posaune, sie ist geblasen. Es geht auf das Ende zu. Und im Himmel ist schon die Fete am Gange. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden.
Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Geschwister, wir leben gerade in einer Zeit in Deutschland, wo wir uns nach einer Regierung sehnen. Na? Oder auch nicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also ne, irgendwie sind wir die ganze Zeit am Diskutieren und es ist so schwierig, ne, irgendwie eine ordentliche Regierung hinzukriegen. Und man sieht überall nur Schwächen und die Medien, sie gucken alle ganz genau hin und sie decken all diese Schwächen auf und wir denken und wir gucken uns diese Leute an und denken so, oh, wie kann man nur solche Schwachköpfe und solche machthungrigen Leute, die sich gegenseitig zerfleischen und was bleibt am Ende übrig und wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht erheben in Selbstgerechtigkeit. Ich möchte da nicht Teil von dieser Situation da gerade sein. Und ich glaube auch nicht, dass ich es viel besser machen würde. Ich wüsste auch nicht, wie ich damit klarkommen könnte, mit der ganzen Situation. Und unser Auftrag ist nicht zu lästern, wie wir gerade gelesen haben. Lästerer werden das Reich Gottes nicht erben, Geschwister. Das gilt auch in Bezug auf Lästern über die Regierung. Und das machen viele. Wir wollen uns dessen nicht schuldig machen. Wir wollen lieber das tun, was Gott uns sagt. Was sagt unser Vater? Bete für die Regierung. Na, bete für die Regierung. Vielleicht haben wir Christen noch viel zu wenig gebetet in diesem Land, dass es immer noch keine Regierung gibt. Vielleicht haben wir nur die Regierung, die wir verdient haben. Lass uns beten dafür, dass Regierung entsteht. Denn Regierung ist wichtig. Sie ist von Gott eingesetzt. Und es ist gut, wenn eine gute Regierung da ist. Eine weise Regierung, eine gottesfürchtige Regierung. Lass uns dafür beten. Wenn das nicht der Fall ist, und in vielen Ländern dieser Erde ist es so, bei uns ist es auch ein bisschen so. Aber ich sage euch, Geschwister, na, ihr wisst es, wir sind eigentlich noch echt fett gesegnet. Es gibt viele andere Länder auf dieser Erde, da geht es den Menschen viel, viel, viel schlimmer, weil sie viel, viel gottlosere, korruptere Regierungen haben. Aber selbst Deutschland ist nicht das Paradies auf Erden. Das merken alle Flüchtlinge, die das gedacht haben. Und deswegen kann ich mit voller Begeisterung einstimmen in diesen Lobgesang. Ich freue mich auf den Tag, wenn Jesus regiert. Wenn derjenige, in dem keine Sünde ist, der keine Sünde getan hat und noch mehr, der für uns Sünder in den Tod gegangen ist, der mitempfinden kann, der unser Leben durchlebt und durchlitten hat, mit all seinen Problemen, mit all seinen Schwierigkeiten, der Armut kannte, der Einsamkeit kannte, der all die Nöte kannte, durch die wir auch gehen, wir Menschen, der Krankheit, der den Tod kannte. Der es kannte, verlästert zu werden, ausgelacht, angespuckt. Er kann mit uns Menschen mitempfinden. Und dieser Jesus, er wird König sein. Unser Christus. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Er wird regieren auf dieser Erde, Geschwister. Er wird die Mächtigen vom Thron stoßen. Und er wird die Demütigen, die Elenden, erheben. Er wird gerecht richten, nicht nach dem, was man vor Augen sieht, sondern er sieht ins Herz hinein. Er kann die Motivation unterscheiden. Wie meint es derjenige? Wirklich in seinem Herzen. Das Reich der Welt ist unseres Herrn und seines Christus geworden. Und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an. Und sprachen, wir danken dir, Herr, Gott Allmächtiger, der ist und der war, dass du deine große Macht ergriffen und deine Herrschaft angetreten hast. Guck mal, hier wird nicht mehr gesagt, der ist und der war und der da kommt. Nein, er ist dann da. Er ist dann gekommen. Das ist hier schon, hier wird wie in einem Brennglas das ganze Ende schon gesehen in dieser siebten Posaune. Im weiteren Verlauf wird das nochmal genauer entfaltet, was in diesen letzten 3,5 Jahren sich ereignet. Aber hier sieht man schon das Ende voraus. Und da ist er schon gekommen und er hat die große Macht ergriffen und die Herrschaft angetreten. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die du verdirbst, welche die Erde verderben. Hier wird das Gericht Gottes uns vor Augen geführt. Die Nationen waren zornig. Die Menschen aus den vielen Völkern waren zornig. Zornig auf Gott, getrieben von dem Zorn des Teufels. Und dein Zorn ist gekommen. Und die Zeit der Toten, dass sie gerichtet werden, wie ich schon bereits gesagt habe. Nach dem Tod kommt das Gericht. Und dass du den Lohn gibst deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen. Das ist so ein wunderbarer Vers hier. Ist das nicht klasse? Er gibt den Lohn den Propheten. Okay, wir sagen ja klar, das waren Männer und Frauen, die haben wirklich alles riskiert und sie haben das Wort Gottes verkündet. Wenn wir an Jeremia denken zum Beispiel, ne? Was hat der Junge gelitten, ne? Dafür, dass er das Wort verkündigt hat? Na? Oder ja, auch die anderen Propheten. Na? Den Heiligen. Und wir denken an die Heiligen, drei Könige, nee. An den Heiligen Sebastian oder sonst irgendwie. Die Heiligen, das sind wir. So werden wir angesprochen in den Briefen, spricht Paulus die Gemeinde an mit an die Heiligen. An die Heiligen in Rom, an die Heiligen in Korinth. Das sind die Geheiligten in Jesus Christus, das sind wir. Wenn du dich heiligen lässt, wenn du dich hineinbegibst in Jesus Christus, dann bist du ein Heiliger, einer, der abgesondert ist von der Sünde dieser Welt. Gott abgesondert ist. Du gehörst Gott. Und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen, egal, ob du klein bist oder groß, jetzt von Zentimetern her gesehen, oder von deinem Einfluss, den du hast, von deiner Macht, von dem, wie andere dich wahrnehmen. Ja, manchmal haben wir ja auch dieses Denken in der Gemeinde, das ist ein Großer oder das ist ein Kleiner, ein kleines Lichtlein. Vielleicht denkst du selber, oh, ich bin ja nur ein kleines Lichtlein in der Gemeinde. Ja, da gibt es andere große Lichter, die strahlen. Jesus hat das so schön. Und ich sage euch das nur, um euch, na, weil es die Wahrheit ist und weil ich euch ermutigen will. Jesus, Gott sieht auf das Herz. Er sieht nicht auf das Äußere. Er sieht nicht, was vor Augen ist, sondern was im Herzen ist. Und er schaut, als all diese frommen Leute in den Tempel gehen, die bedeutenden, wichtigen Männer, er schaut auf diese arme Witwe, die ihren kleinen Groschen aus ihrem Portemonnaie so raussucht. Ich habe immer so ein Bild vor Augen, wie so ein altes Weiblein an der Edeka-Kasse, ne? Und dann immer noch ihr Kleingeld zusammen so, ich hab's passend, warten Sie mal. Ich kann nicht so gut gucken. Ja, so ein Hutzelweibchen ist das, ne? Und na, sie kramt ihren Cent raus und packt den in den Kasten rein vom Tempel, um auch das Werk des Tempels zu unterstützen. Sie möchte auch mit dem, was Gott ihr gegeben hat, will sie beitragen zum Aufbau des Tempels Gottes, dass Gott verherrlicht wird, dass ein Ort da ist, wo Menschen Gott begegnen können. Sie will von ganzem Herzen ihren Teil dazu beitragen, das, was Gott ihr gegeben hat, ich gebe es dir zurück, Gott. Sie opfert tatsächlich, sagt Gott, alles, was sie hat. Und es ist nichts. Keiner sieht da drauf. Alle übersehen sie. Sie ist ein kleines Licht. Irgendwo im Vorhof der Frauen steht sie ganz irgendwo in ihrem Eckchen und hält ihr kleines, süßes Gebetchen da. Aber Gott sieht sie. Jesus sagt, die hat mehr gegeben als all die anderen. Er zeigt auf sie, er erhöht sie. Sie ist eine Große. Okay, wenn man das hier so sprechen will. Sieh, ihr Lohn wird groß sein im Himmel. Und viele andere, die sich selbst oder von anderen als große betrachtet werden in dieser Welt, innerhalb der Gemeinde Gottes, sie werden am Ende als Kleine dastehen. Und das wird sie nicht beschämen, Geschwister. Es wird nicht so sein, dass wir uns schämen. Aber es wird so sein, dass Gott alles zurechtrückt. Dass diese oberflächliche Betrachtungsweise, wie wir sie jetzt haben, dass sie weicht. Und dass offenbar wird, was wirklich ist. Was wirklich Substanz hat in unserem Leben. Das wird offenbar werden. Und die Zeit ist gekommen, dass du die verdirbst, welche die Erde verderben. Dass du die verdirbst, die die Erde verderben. Wir sind als Menschen geschaffen, um diese Erde zu bebauen und zu bewahren. Wir sind geschaffen als Ebenbilder Gottes. Durch unsere Sünde, durch den Sündenfall der Menschen, was tun wir? Wir verderben diese Erde. Und Gott wird es nicht für immer so laufen lassen. Es gibt diesen Tag, wo diejenigen, die die Erde verderben, tatsächlich auch selbst Verderben ernten. Vers 19, und der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet. Hier wird von einem Tempel im Himmel geredet, hatten wir auch schon mal gelesen. Und so beschreibt es ja auch Gott, wenn er von der neutestamentlichen Gemeinde spricht, dann sagt er, dass wir der Tempel Gottes sind, zum Beispiel in 1. Korinther 3. Da lesen wir das. Paulus sagt, Vers 16, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Und er meint damit die Gemeinde in diesem Fall. Es gibt andere Stellen, wo er tatsächlich wo er das bezieht, hier auch im 1. Korintherbrief in Kapitel 6, bezieht er das auf den einzelnen Gläubigen. Er sagt, dein Leib, das ist der Tempel des Heiligen Geistes, den du von Gott hast. Aber hier spricht er über die Gemeinde Gottes. Er sagt, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wir lesen es auch in Epheser, Kapitel 2. Und erst geht er auf, hat er andere Bilder. Er spricht von den Mitbürgern, von Gottes Hausgenossen. Wir sind hineingenommen in die Familie Gottes. Wir sind aufgenommen in das Haus Gottes. Und dann in Vers 20, ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. In ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Und wenn dieser Tempel vollständig ist, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann wird dieser Tempel im Himmel sichtbar sein und hier wird er geöffnet, dieser Tempel. Aber im Moment entsteht er noch. Er ist im Begriff des Entstehens. Aber der Tempel ist schon in Betrieb. Es ist nicht so, dass der Tempel erst aufgebaut wird und dann wird erst richtig Gottesdienst gefeiert. Nein, jetzt ist der Heilige Geist schon da. Der Tempel ist schon. Es ist ein lebendiger Tempel. Man kann sich das so vorstellen, er fängt an mit ein paar wenigen Steinen, ja, mit 12 Steinen gebaut und noch ein paar andere dazu, vielleicht 100, 120, dann 3000 auf einmal. Plötzlich kommen diese ganzen Steine dazu und entsteht plötzlich viel größerer Tempel. Und dann werden hinzugefügt diese ganzen Steine über die Jahrhunderte hinweg, so viele Steine, die in diesen riesigen Tempel eingebaut werden. Und Petrus spricht da auch von im ersten Petrusbrief. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 2, und auch er changiert hier zwischen verschiedenen Bildern, er wechselt zwischen verschiedenen Bildern, einerseits der Priesterschaft, andererseits dem Tempel. Aber lass uns gerade diese Punkte, wo es um den Tempel geht, betrachten. In Vers 4 von Kapitel 2, zu ihm kommend, als zu einem lebendigen Stein, von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Lasst euch auch selbst als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus. Petrus macht uns das, stellt uns Jesus vor Augen, ein lebendiger Stein. Er ist nicht ein Stein aus Stein aus Stein, was weiß ich. Jedenfalls, er ist nicht so einfach so ein Stein, sondern er ist ein lebendiger Stein. Ein lebendiger Stein. Vom Menschen zwar verworfen, und da spielt er darauf an, auf eine alttestamentliche Stelle, die davon spricht, die Bauleute haben diesen Stein verworfen. Sie haben nach einem guten Stein gesucht, unter den Steinen, die zurechtgehauen wurden, der als Eckstein dienen konnte, der besonders gut rechteckig ist, rechteckig geschlagen ist. Und sie suchen in den Stein und dann finden sie einen und dann stellen Sie aber fest, dieser Stein hat einen Riss. Und der eine Arbeiter packt ihn an und, oh, der ist ja kaputt, zerbrochen. Puh, weg damit. Sein Leib für uns zerbrochen, wertlos, schmeiß weg. Wir können ihn nicht gebrauchen. Von Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt kostbar. Gott hat sich diesen zerbrochenen Menschen, diesen jungen Mann am Kreuz, der hingeschlachtet wurde, von allen verachtet. Und auch wir haben ihn für nichts geachtet. Gott hat ihn genommen und ihn zum Eckstein gemacht. Er hat dieses Kreuz genommen und es zum Zeichen des Heils und der Rettung gemacht. Vor Gott war es sehr kostbar, was er getan hat. Er war gehorsam bis zum Tod. Ja, bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn erhöht. Sehr kostbar. Von den Menschen zwar verworfen, aber bei Gott auserwählt kostbar. Lasst auch euch selbst als lebendige Steine aufbauen. Wisst ihr, was das für uns bedeutet? Auch unser Leben ist zerbrochen. Kaputt. Unvollkommen. Aber Gott liebt es, kaputte Steine auf die Schutthalde zu gehen und sich da kaputte Steine zu nehmen und sie einzubauen in seinen herrlichen, wunderbaren Tempel. Du bist so ein wunderbarer Stein, den Gott von der Müllhalde genommen hat, um ihn in seinen heiligen Tempel in Ewigkeit einzubauen. Wenn du es zulässt, lasst euch, steht hier. Es ist etwas Aktives. Du sollst etwas tun. Was sollst du tun? Dich aufbauen lassen von Gott. Dich einbauen lassen in dieses geistliche Haus. An den Ort, wo er dich hineinsetzt. Wie es ihm gefällt. Aber du bist Teil dieses wunderbaren großen Ganzen. Und am Ende wird es sichtbar sein. Der Tempel wird geöffnet sein. Du wirst alles sehen können. Die ganze Herrlichkeit des geistlichen Tempels Gottes wird sichtbar sein. Das ist jetzt noch verborgen. So wie es für die Menschen verborgen war, dass Jesus der Christus ist. So ist es verborgen, was Gott mit deinem Leben, aus deinem Leben macht. Aber es wird sichtbar werden. Hier steht, dass wir ein geistliches Haus, ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, Gott hoch willkommen durch Jesus Christus. Denn es ist in der Schrift enthalten, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, wird nicht zuschanden werden. Euch nun, die ihr glaubt, bedeutet er die Kostbarkeit. Für die Ungläubigen aber gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, dieser ist zum Eckstein geworden und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Anstoßes zur Sünde. Da sie nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Volk Gottes seid, die ihr nicht Barmherzigkeit empfangen hattet, jetzt aber Barmherzigkeit empfangen hattet. Der Tempel Gottes im Himmel, das sind wir. Und hier ist der Tempel Gottes im Himmel. Er wird geöffnet. Die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen. Die Bundeslade, die verloren ist. Keiner weiß, wo sie ist. Da ist sie, genau. Im zweiten Buch Mose steht, oder im Alten Testament steht, Mose hat dem Volk Israel gelehrt, dieses Heiligtum zu bauen, so wie er es im Himmel sah, nach dem Vorbild. Das ist hier eigentlich die wahre Realität. Das andere ist nur das, was du mit äußeren Mitteln nachbaust. Das Eigentliche, das ist das, was in der Gemeinde Gottes passiert. Wenn wir uns einbauen lassen in den Tempel Gottes. Und es geschahen Blitze, Stimmen und Donner und ein Erdbeben und ein großer Hagel. Jesus, wir danken dir, dass wir auch mit unserer ganzen Schwachheit und Unvollkommenheit, mit unserem Versagen und unserer Sünde, Herr, dass wir nicht vor dir verworfen sind. Denn so wie Christus am Kreuz von Golgatha als Sünder, als Verachteter hingeschlachtet, gestorben ist und von niemandem geachtet wurde, so hast du ihn doch erhöht. Und danke, dass wir im Glauben an ihn, dass wir im Vertrauen auf das, was er getan hat. Vater, wir danken dir, dass wir dadurch auch kostbare, auserwählte Steine sein dürfen in deinem Tempel. Herr, hilf du uns, dass wir nicht dem Betrug der Sünde, dem Betrug der Finsternis folgen, sondern dass wir uns einbauen lassen in deinen Tempel des Lichts, in deinen reinen Tempel, dass wir Heilige sind. Das, was du, wozu du uns gemacht hast, das, was wir in deinen Augen sind, die Identität, die du uns gegeben hast, dass wir sie auch ausleben, Herr. Wir wollen nicht mehr in dem alten Leben, Jesus. Wir wollen nicht mehr die alten Wege bestreiten. Wir wollen auf deinen Wegen gehen. Wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen dir Ehre machen. Wir wollen uns gebrauchen lassen von deinem Heiligen Geist. Wir wollen ausgefüllt sein von deinem Geist und nicht von dem Geist dieser Welt. Wir wollen getrieben und geleitet sein von deinem Geist. Wir wollen erfüllt sein mit deiner Liebe. Wir wollen geleitet sein von deiner Liebe in allem, was wir tun. Wir wollen ein Segen sein.
wo wir früher ein Fluch waren. Danke, Jesus, dass du das in und durch uns tun kannst. Danke, dass dir nichts unmöglich ist. Herr, so bitten wir dich, wenn wir jetzt dein Mahl nehmen, dass du uns begegnest, dass du uns erfüllst, dass du uns reinigst, dass du uns aufbaust, einbaust in deinen Tempel. Herr, vergib du uns, wo wir starrsinnig sind, wo wir unseren eigenen Willen immer noch hochhalten. Herr, lehre uns zu beten, dein Wille geschehe, dein Reich komme, dein Name werde verherrlicht. Amen. Mhm.